Mannschaft ist heute etwas kleiner. Jo, egal, wir fangen an. Es ist halb. Das war die letzte Folie letzte Woche. Ihr erinnert euch, Freitag war ein kurzes Zwischenprogramm wegen defekten Beamer. Jo, also wir waren dabei letzte Woche, Just-in-Time-Compiler, haben uns angeguckt, so von der Idee her, wir holen uns eine Reihe von Instruktionen, denken drüber nach, legen die in den Cache. Und wenn sie im Cache liegen, dann führen wir sie da aus. Letzte Folie war, naja, wenn man erstmal die Instruktionen alle holt und kompiliert und sie dann ausführt, dann haben wir gesagt, naja, dann können die Exceptions eventuell in andere Reihenfolge kommen. Wir hatten noch andere Probleme. Eigentlich das. Ne? Eigentlich müsste man ja sagen, eine echte CPU guckt sich ihre Interrupts vor jedem Befehl an, ob sie die abarbeiten soll oder nicht. Wir haben jetzt gesagt, aus Performance-Gründen, naja, wäre eine Idee, nur einmal am Anfang eines kompilierten Blockes in die Interrupts reinzugucken. Wenn man ehrlich ist, muss man natürlich sagen, ja, eigentlich müsste man es so machen. Ne? Also man kompiliert einen Block und zwischen Instruktionen fügt man immer irgendwas ein, so nach dem Motto, ja, wenn Interrupt hängt, dann, na gut, das haben wir uns auch schon überlegt, ne? Dann müssen wir gerade biegen, was wir vorher alles ignoriert haben. Beispielsweise die Flex nachträglich berechnen, Instruction Pointer richtig setzen. Dann können wir aus dem Block in die Hauptschleife zurück und in der Hauptschleife, die guckt natürlich am Anfang jedes Blockes dann wieder nach, ob ein Interrupt da ist. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist die eigentliche, sagen wir mal, eine Addition. Wenn ich das kompiliere und Flex und Instruction Pointer und so weglasse, dann ist es eigentlich auch nur eine Addition, sonst nichts. Wenn ich so ein If dahinter schreibe, naja, ein If ist mindestens mal ein Compare und Jump If not equal oder irgendwas, dann wird aus einer Assembler-Instruktion werden plötzlich drei, die auszuführen sind. Das heißt, mit dem habe ich ruckzuck dreifachen Simulationsaufwand. Nur weil ich Interrupt angucken will. Und da sagt man sich normalerweise, nee, das ist uns zu viel, das wollen wir nicht. Okay, die Idee war dann ja schon, ja, dann machen wir das doch nur am Anfang eines Blockes. Ja, die Idee war, niemand wird merken, wenn externe Interrupts um wenige, naja, es sind dann Nanosekunden, ne, verzögert werden. Und wenn man sich überlegt, wo aus dem Internet, aus dem großen, weiten Internet kommt ein Päckchen an, zur Netzwerkkarte und die generiert einen Interrupt. Nanosekunde, geht dann mehr so um Millisekunden, wenn ein Päckchen aus dem Internet kommt. Tastendruck von der Tastatur, jetzt wird der Benutzer nicht merken, wenn er eine Sekunde später seinen Tastendruck verarbeitet hat. Das ist okay. Einziges Problem sind von der CPU selbst ausgelöste Interrupts. Wie kann jetzt eine CPU selbst Interrupts generieren? Macht doch jetzt erstmal keinen Sinn. Ich sage mir selbst Bescheid, da ist was. Ja, gut, das alleine wäre jetzt noch nicht das Problem, weil bei Interprozess heißt es ja eigentlich, ich möchte meinem Nachbarn einen Schubs geben. Hm? Ja, die Dinger heißen Int, sind aber nicht Int. hast aber natürlich recht. Es sind, also die Befehle heißen Interrupt 80. Er tut dann auch das, was er beim Interrupt tun würde. Nur man sieht es natürlich an der Stelle, wenn man auf ein Int 80 trifft, das sage ich mal, ist dann so eine Art Sprungbefehl. Ne? Und das sehe ich dem Ding ja an. Insofern kann ich sagen, naja, dann beende ich in dem Moment, wo ich den Int 80 Befehl kompiliere, dann sage ich, okay, da ist der Block zu Ende. Wäre eine Lösung dafür, weil da sehe ich, Das liegt ja im Prinzipsystem. Also nach dem Sprung machen wir Ende. Müssen wir aus anderen Gründen auch noch tun, weil Int 80 kann auch ein Exit-System-Call sein. Alles, was danach steht, ist gar kein Code mehr. Da kommt er nie wieder hin. Jo, aber auf der anderen Seite, das ist eigentlich kein Interrupt, der produziert an der Stelle selbst eine Exception. Ach, das Ding Int heißt, weiß nicht, warum wir das Ding Int genannt haben. Jo, okay, also das ginge noch. Das wäre jetzt kein selbst ausgelöster Interrupt, sondern selbst ausgelöste Exceptions. Und Exceptions haben wir ja gesehen, die müssen wir eh behandeln können im Sinne von Division durch Null oder sowas. Das muss eh funktionieren. Ja, aber du hattest auch vorher noch gesagt, die Interprozess-Interrupt, die IPs in der Intel-Welt. Im Sinne jetzt allerdings mehr von Interprozess-Interrupt. Oder da sagt man ja eigentlich auch, ja, ich sag meiner Nachbar-CPU, ich habe in die Liste der laufbereiten Prozesse was eingetragen, guck mal, ob was für dich dabei ist. Aber, ja, und da gibt es auch Interprozess vor Interrupt, da kann man sagen, gib mal einer Gruppe von Prozessoren einen Schubs und in dieser Gruppe kann man auch selber drin sein. Das Dumme ist, man sieht es jetzt nicht durch so einen speziellen Befehl wie bei Int 80 oder so, sondern das ist eine ganz normale Move-Instruktion. Ich schreibe es nämlich per Move in mein EPIC rein. Wobei das auch nicht notwendigerweise ein Move sein muss, das kann auch ein Setze-Bit oder irgend sowas. Ne? Also verordere das konstante Bit sowieso mit dem EPIC-Register so und so. Also das jetzt den Code anzusehen, dass das jetzt ein Interrupt auslöst, schwierig. Ja, und die andere Geschichte, es gibt noch System Management Interrupts, okay, das sind eigentlich externe. Also typischerweise, wenn jemand hier so den Power-Off-Button drückt, das ist eigentlich ein System Management Interrupt, worauf die CPU dann den Rechner runterfährt. Da kann man sich allerdings auch SNIs selber schicken. Braucht man führt ein bisschen zu weit, dass das System Management Interrupt sich selber konfiguriert. Standardmäßig ist er erstmal auf eine ganz merkwürdige Adresse konfiguriert, X 30.000. Warum 30.000, fragt mich nicht. Alle Welt ist der Meinung, da wollen wir keinen Interrupt an der Stelle. Und was man da machen kann, ja, man kann da mal schnell was hinlegen, einen kleinen Händler. Kann den SNI auslösen, dann wird der Händler ausgeführt und der Händler kann sagen, ja, ab sofort nicht mehr bei Hex 30.000, sondern woanders. Und wenn dann wenn die Red zurückkehrt, dann kriegt er beim nächsten Interrupt, springt dann woanders hin. Da muss man einmal am Anfang ein System Management selber auslösen. Jo, das ist an sich, also jedenfalls in V-Maschinen, QEMU, alle die ich kenne, ist das nicht wirklich gelöst, das Problem. Was man natürlich, das ist jetzt nicht so schlimm, weil ne, System Management Interrupt, also diese Initialisierung von diesem Händler passiert im BIOS. Da kann man ja selber reinschreiben, was man lustig ist. Zum Beispiel kann man nach dem Aufruf des System Management Interrupts natürlich eine Sprunginstruktion einbauen. Dann macht er an der Stelle den Block zu Ende. Und dann beendet man selber den Block. Beziehungsweise hier Interprozessor Interrupts. Ja, die meisten können eh keine Multiprozessorsysteme simulieren, insofern ist das dann auch egal. Und die da was machen, die machen eine fürchterliche Verrenkung. Das Wichtigste, und darüber haben wir noch gar nicht so groß gesprochen, wenn man natürlich sagt, Interrupts, die verzögern wir immer bis zum nächsten Blockanfang. Das heißt natürlich, es muss immer mal wieder einen Blockanfang geben. Soll heißen, man darf keine Endlosschleifen produzieren. Also was man natürlich gerne hätte, eigentlich habe ich sagen wir mal eine kleine Schleife, die macht irgendwas und springt an Anfang und macht und springt an Anfang und macht. Wenn man die kompilieren würde, dann würde man ja sagen, naja, man kompiliert bis zum letzten Sprung, das ist der Sprung nach oben. Das wäre dann ein schöner Block, den man schön kompilieren könnte. Man hat aber keinen Blockanfang. Man kehrt aus diesem Block ja nicht zurück. Wenn man aus dem Block nicht zurückkehrt, dann werden die Interrupts nicht abgefragt. Mindestens dann, wenn man eine Endlosschleife produziert hat, ist das blöd. Ne? Weil auch Ctrl-C nicht mehr abgefragt wird, weil Interrupts nicht mehr angeguckt werden.
Kann ich nicht so machen wie Java und mir da eine Instruktion reinschreiben, die im Normalfall im Log ist und die ich dann rauspatche, wenn ich will, dass die Schleife mal aufhört?
Die Frage ist, wann patchst du sie dann raus? Ja, also wir kommen gleich noch auf ein paar Ideen für die Richtung. Denken wir erstmal so, praktisch, es ist immer ein Block bis zum Ende und am Ende springen wir irgendwo hin. Aber wir springen nicht direkt hin, sondern wir merken uns nur den Instruction Pointer und kehren in die Hauptschleife zurück. Dann wird es auf jeden Fall mal so weit funktionieren. Jo, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich möglichst weit kompilieren. Warum wollten wir lange Blöcke haben? Wer weiß es noch? Möglichst lange. Idee, umso mehr man dem Compiler sozusagen vorlegen kann, desto mehr Möglichkeiten hat er zu optimieren. Wenn er ein langes Stück Code sieht, dann weiß er auch, da oben die Instruktion, die wird im folgenden, oder der Wert berechnet, der wird im folgenden eh nicht gebraucht, kann ich ihn wegschmeißen. Das funktioniert nur, wenn ich eine bestimmte Codelänge habe. Wenn ich eigentlich immer nur einzelne Instruktionen habe, dann sehe ich nicht, was ich optimieren kann. Jo, wir haben gesagt, dementsprechend machen wir es immer bis zum nächsten Sprung und der sollte möglichst weit weg sein. Jetzt haben wir gerade in der Intel-Welt allerdings relativ viele Sprünge und dummerweise auch noch so blöde Sprünge, wo man überhaupt nicht weiß, wo es weitergeht. Ja, erstes Beispiel, sagen wir mal, ich hole aus einer Tabelle eine Zahl, ja, ob es des Interpreters oder Compilers, ist das einfach irgendeine Zahl und da springe ich hin. Ja, keine Ahnung, wo das sein wird, ne? Hängt ja davon ab, was ich dann hier irgendwie aus irgendeiner Tabelle hole, was vielleicht noch die Adresse von der Tabelle vom Eintrag wird vielleicht noch berechnet. Ich habe keine Ahnung, was ihr da holt. Sprich, das Jump ist definitiv ein Ende, ich kann nicht weiterkommen. Und so ähnlich bei solchen Geschichten, wir haben uns das gestern letzten Mittwoch angeguckt, Freitag. Ich kann irgendwas auf den Stack pushen und hinterher irgendwann einmal eine Red aufrufen. Dann springt er halt dahin. Wohin? Keine Ahnung. Also mindestens da sind es mal Blockenden. Da kann ich nicht mehr weiter komponieren, beim besten Willen nicht. Wir haben neulich uns angeguckt, am Freitag, bei so der Idee, wie VM das machen könnte. Da haben wir gesagt, bei bedingten Sprüngen, da könnte man ja weiter komponieren. Entweder unter dem Sprung, weil er halt nicht genommen wird. Oder wir wissen, wo er, wenn er dann springt, wo er hinspringt, dann kann man halt zwei Zweige kombinieren. Das würde an sich gehen. Da ist definitiv Schluss. Dementsprechend kann man sagen, naja, jede Funktion ist sozusagen das Maximum, was ich kombinieren kann. Am Ende der Funktion steht irgendwo eine Red. Vielleicht nicht am Ende, aber da ist dann die Ausführung der Der Unterprogramm beendet, spätestens da kann ich nicht mehr weiter komprimieren. Jo, jetzt nochmal zurück. Irgendwann haben wir gesagt, ja, irgendwann sind wir zur Idee davon gekommen, zu der Idee gekommen, dass wir gesagt haben, naja, bis zum nächsten Sprung komprimieren wir. Gäbe natürlich noch andere Möglichkeiten, dass wir sagen, beispielsweise wir nehmen immer irgendwie Endinstruktionen. N im Sinne von nicht so klein, also keine Ahnung, nur immer drei Instruktionen kompilieren, dann haben wir von der Optimierung nichts. N zu groß, Was wäre, wenn n zu groß ist?
Vielleicht nicht mehr richtig cachen oder so.
Ja, also wenn das n so richtig groß ist, dann reicht nicht mehr vor unserem First-Level-Cache zum Beispiel, ja.
Unter Umständen kompilieren wir Quatsch, den wir nicht brauchen.
Mindestens das. Ne? Also man kann natürlich sagen, ich kompiliere erstmal das gesamte Linux mit der gesamten, keine Ahnung, mit sämtlichen Utilities, die man aufrufen könnte. Dann sind wir erstmal 3 Stunden beschäftigt. Wir wissen ja gar nicht, ob das überhaupt alles ausfällt. Insofern nicht zu viel am Stück kompilieren. Mindestens, wir haben ja auch schon gesagt, beim Kontextwechsel schmeißen wir alles wieder weg. Wenn das N zu groß ist, dann schaffen wir es vielleicht bis zum nächsten Kontextwechsel nicht einmal alles zu kompilieren. Also da sollte man sich irgendwie begrenzen. Jo, andere Variante zum Kompilieren könnte sein, dass man sagt, naja, man macht immer bis zum nächsten Red, wo es denn geht. Hätte den Vorteil, man kann natürlich wirklich relativ große Bereiche mal kompilieren. Und wenn man dann eine Funktion aufruft, na, dann wird man sie natürlich auch brauchen. Ne, also das ist dann nichts so, wie du sagst, ne, das brauche ich vielleicht eh nicht. Wenn ich die Funktion schon aufrufe, dann brauche ich sie wohl. Vielleicht nicht jeden if-Zweig, vielleicht nicht jeden else-Zweig, aber naja, das meiste werde ich ja schon brauchen. Jo, oder andere Variante wäre, das haben wir uns bisher so überlegt, bis zum nächsten Sprung und dann fertig. Nächster Sprung, habe ich gesagt, so grober Daumen in der Rechenarchitekturwelt sagt immer so Größenordnung 5 Instruktionen, dann kommt schon wieder ein Sprung. Hängt sehr vom Compiler, sehr vom Betriebssystem, sehr von der Anwendung ab, aber so als mega dicker Daumen, ne? So als Richtwert. Ja, das kann man eventuell natürlich noch kombinieren, dass man sagt, naja, eigentlich kompiliere ich immer ganze Unterprogramme, aber nicht mehr als 100 Instruktionen. Ja, wenn das Unterprogramm, warum auch immer, irgendein gigantisches Ding ist, ja, dann zerhäcksel ich das vielleicht doch in Unterteile. Kann auch sein, dass ich sage, ich kompiliere immer bis zum nächsten Sprung, aber maximal nur 50 Instruktionen, vielleicht kommt ja mal ein ellenlanges, lineares Stück Code, kann man sich überlegen. Das Einzige, was wichtig ist, ne, das haben wir jetzt schon, damit Interrupts dann irgendwann doch einmal abgearbeitet werden, muss man sagen, naja, Blöcke dürften nicht wirklich nicht zu lang sein, also nicht zigtausende von Instruktionen. Und das ist natürlich das Wichtigste hier hinten, sie dürfen keine Schleifen enthalten. Wenn sie Schleifen enthalten, also im Sinne von endlos oder langlaufende Schleifen, dann geht unser Prinzip überhaupt nicht. Wenn man es dann irgendwie erkennt, dass das eine Schleife ist, die nur zweimal durchlaufen wird, wäre ja okay. Problem, Halteproblem ist nicht lösbar, ne? Also weiß ich nicht, ob er einmal, zweimal, dreimal, fünfmal durchlaufen wird. Oder, na, zumindest schwierig zu erkennen.
Ja. Das heißt, Problem ist, dass, also wenn wir noch sinnvolle Leistungen in unserer Virtual Machine wollen, wir eigentlich gerade Schleifen am Stück ausführen wollen.
Ja, genau. Da kommen wir gleich drauf, das ist noch irgendwie, ne? Also wenn wir mal nur so Schnipselchen ausführen, die immer so winzig kurz sind, dann sind wir im Wesentlichen dabei, Schnipsel zu suchen. Ne? Haben wir den Bereich schon, such, ach, da haben wir die 2 Instruktionen, mal schnell ausführen. Haben 9 Instruction Pointer, ja, wo geht es jetzt weiter? Lange Liste von schon kompilierten Blöcken, erstmal durchwühlen, das bringt es nicht. Aber das, da kommen wir gleich noch drauf. Jo, wie sieht das in der Praxis aus? Praxis sagt, im Falle von QEMU, beziehungsweise unserer V-Maschinen hier von der Uni, Begrenzung ist der nächste Sprung. Allerdings sagen wir, die Blocklänge darf maximal 4096 Bytes sein. Also, das ist jetzt noch eine andere Variante. Vorhin haben wir gesagt, N Instruktionen. Da wir sagen nicht N Instruktionen, sondern 4096 Bytes. Die Codelänge von dem, was du komponierst. Warum jetzt diese komische Konstruktion? Also wir sind beide auf die Idee gekommen. hatten auch eine Frage des gleichen Grund im Hinterkopf.
Ja, die Kilobyte sind halt Objekt 86 die gleichen, deswegen ist ein bisschen naheliegende Konstante.
Ja.
Das wusste ich auch bisschen.
Das heißt, zumindest die eine Seite kann ich auf jeden Fall mal lesen, da tritt kein Page-Hold auf oder so, wenn ich das erste Byte von der Seite legen konnte.
Das ist bedingt richtig. wenn ich hier so meinen Arbeitsspeicher habe und habe hier so meine Seiten, dann kann es ja sein, dass ich hier jetzt loslaufen will. Weil hier steht jetzt Code. Ja, dann würde ich kompilieren maximal eine Page größer. Sind aber zwei. Ja, unter zwei komme ich nie, weil es kann ja sein, dass ich ein Byte vorher loslaufen will und ich habe eine Instruktion, die ist zwei Byte lang. Dann liegt es schon auf zwei Pages. Drunter komme ich nicht, ne? Also das kann mir bei Intel bzw. ganz allgemein bei CIS-Prozessoren immer passieren. Aber wenn ich das damit begrenze, dann habe ich auch maximal zwei Seiten. Wofür ist das jetzt gut? Ja, das kommt nachher noch. Man muss das ganze Zeug ja auch wieder invalidieren können. Ja, also wenn irgendjemand auf die Idee kommt und in diese Page was reinschreibt, dann muss ich den Block invalidieren, weil der stimmt ja jetzt eventuell nicht mehr. Und dann ist es natürlich einfacher, man hat eine begrenzte Anzahl von Pages, wo man dann suchen muss. In diesem Fall dann nur zwei. Jo, also maximal eine Page, wobei die dann verteilt sein kann auf zwei Pages. Die Praxis zeigt, dass wir die 4096, ich weiß nicht, ob wir sie je erreicht haben, also die Praxis zeigt, die Blöcke sind immer, keine Ahnung, so 20 Byte, 50 Byte, 30 Byte. Also sind immer so eine Handvoll Instruktionen, mehr sind es nicht. Jo, wie könnte das in der Praxis aussehen? Nehmen wir mal hier ein kleines Beispiel. Was war das? Das war, glaube ich, die Fakultätsfunktion, wenn ich mich recht entsinne. Also ich... Genau, ich berechne das Produkt. Das Produkt ist am Anfang 1 und dann multipliziere ich 2, 3, 4 drauf. Und das ist mein Zähler, da steht am Anfang eine 1 drauf, die multipliziere ich drauf, inkrementiere ECX und ja, dann wird aus der 1 die 2, multipliziere ich die 2 drauf, das ist hier die Schleife. Und wie lange läuft die Schleife? Ja, die Schleife läuft so lange, bis das ECX verglichen mit dem Parameter, der auf dem Stack liegt, gleich ist. Ne? Solange er nicht gleich ist, macht er das. Und ansonsten kehrt er zurück und dann steht in ERX das Ergebnis. Das könnte mal so ein mini kleines Beispiel sein. Das schmeißen wir jetzt mal dem Just-in Time Compiler vor. Wie würden dann die Blöcke aussehen? Naja, die Blöcke würden aussehen, wenn ich die Funktion aufrufe, dann kompilieren bis zum ersten Sprung die 3. Ne? Also das wäre mein erster Block, dann kehre ich wieder zurück in die Hauptschleife, wenn ich das simuliert habe. Ja, daher springt nach L2, L2 ist hier unten mit zum Vergleich und bedingter Sprung. Soll heißen, mein zweiter Block ist der Vergleich und der bedingte Sprung nach oben. Mehr ist es nicht. Jo, der würde jetzt ausgeführt werden und dann sieht er, okay, im ersten Durchlauf haben wir den Wert wahrscheinlich noch nicht erreicht, also springt er wieder nach oben. L1 soll heißen, er kompiliert jetzt ab hier bis zum nächsten Sprung. Ratterklacker, ratterklacker, bis dahin. Also haben wir die. Den Teil, den wird er jetzt ein paar Mal ausführen. Er springt ein paar Mal, er multipliziert, inkrementiert, vergleicht und springt wieder, bis er irgendwann hier durchfällt. Ja, und dann ist der vierte Block der Rest. Ja, da steht ein Red. Also das wäre jetzt mal die Aufteilung dieser Funktion in vier Blöcke. Und die vier Blöcke, die müssten jetzt irgendwie kompiliert werden, wie auch immer man das dann macht. So, fällt jemandem was auf? Das ist jetzt schön, ist das jetzt?
Wenn man weiß, dass also wenn man wüsste, dass Elf reinigt und außen eingesprungen ist, könnte man das ganze Ding auch einfach komplett kompilieren, dann hätte man zwar wieder die Schleife drin, aber wenn man da eine Lösung für finden würde, dann wäre das eigentlich sehr schön, wenn man daraus einfach machen könnte.
Wirklich lang ist der ganze Kram ja nicht. Also normalerweise, wenn jetzt hier, was weiß ich, ich will die Fakultät von 5 berechnen, dann sind das hier 5 Schleifendurchläufe, sprich das sind 20 Instruktionen, das soll er gerne mal machen am Stück, wäre ja kein Problem. Erkennen, vergiss es, ist abhängig davon, wie groß der Parameter auf dem Stack ist. Der kann riesig sein, das heißt, der könnte auch im schlimmsten Fall, ich vergleiche hier einen 32-Bit-Wert, im schlimmsten Fall wären das 4 Milliarden Durchläufe, das wäre definitiv zu viel. Aber schön wäre es. Stattdessen haben wir jetzt, also wir haben jetzt nicht einen Block mit, was sind es, 10 Instruktionen, sondern wir haben 4 Blöcke mit jeweils fast nichts. Ne? Gut, was man sich überlegen kann, dieser Teil wird wie oft durchlaufen? Einmal. Wurscht. Der Teil wird wie oft durchlaufen? Auch nur einmal. Wenn er nämlich nach L1 hüpft, dann wird ab dann der Teil durchlaufen. Da kommt der Teil nochmal vor. Und der Teil wird einmal durchlaufen. Also insofern, dass der Teil hier klein ist, ist nicht so schlimm. Der Teil kleines ist nicht schlimm, der Teil kleines ist nicht schlimm, wird eh bloß einmal durchlaufen, performancemäßig das kleinste Problem. Was natürlich häufiger durchlaufen wird, ist die Schleife. Ja, hier ist nicht jeder 5. Befehl einsprungen, hier ist sogar schon der 4.
Würde aber sagen, zu behaupten, ist das auch ein Problem, weil in der Testfunktion typischerweise die Schleife gar nicht so oft ausführen wird.
Ja, okay, dann wäre natürlich auch der Teil auch nicht so schlimm. Die Fakultätsfunktion wird häufig aufgerufen. Das sind die Ideen, die man sich halt überlegen muss. Was man hier noch sieht, ist, dass dieser Teil hier zweimal vorkommt. Wenn man sich überlegt, wie Schleifen normalerweise kompiliert werden, ist das auch immer so? Macht uns das was? Ja, rein theoretisch könnte man das anders komponieren. Man könnte natürlich auch sagen, ich komponiere nur die 2 und dann springe ich hier rüber in den Teil. Aber ob ich die 2 jetzt da unten noch drunter komponiere oder nicht, ist braucht ein bisschen Platz, aber da kommt jetzt nicht so drauf. Nö. Also wenn du eine, sagen wir mal, 20-fach verschachtelte Schleife hast, dann hast du 20 mal den Teil drunter.
Wenn ich jetzt 20 Labels hintereinander habe, dann brauche ich für den einen Block 20 Instruktionen, für den nächsten 19, für den nächsten 18. Wenn ich da 20 Labels und danach einen Sprung habe, dann brauche ich 20 quadrathalbe Instruktionen, die ich da kompiliere, wenn ich das da jeweils einzeln wirklich ausmacht, das ist schon nicht mehr so schön. Wenn ich nicht Instruktionen, wenn ich zähle nicht Blöcke, sondern Instruktionen kompiliere.
Also wenn du jetzt sagen wir mal.
Ich habe da auch das wirklich, ich hätte 20 Labels mit jeweils so, ich meinte fürchterlichen Code. Also 20 Labels mit jeweils einer Instruktion dahinter und dann.
Ach so, okay.
Nicht C-Code.
Also, A, da steht eine Instruktion A, B, da steht ein B, C, da steht ein C und irgendwann kommt ein... Und irgendwo steht ein Jump A, irgendwo anders steht ein Jump B. Okay, einmal hast du den Code als Ganzes, einmal hast du nur den Teil, einmal nur den Teil. Da hast du recht, ja. Kommt gleich in der Praxis vor. Also ich kenne das Problem praktisch bei Schleifen, ne? Weil da hast du immer deine Initialisierung, dann kommt der Sprung ans Ende. Jetzt kommt der eigentliche Body und dann kommt das Ende mit dem irgendwann Compare und Jump irgendwas. Ne, und da hast du die Kombination, da steht ne, zwei Labels untereinander und danach ein Sprung. Wenn du das jetzt nochmal verschachtelst, dann kommt natürlich hier nochmal ein Label und nochmal ein Compare und noch ein Jump. Da ist es kein Problem, weil da natürlich nach dem Label schon ein Jump, nach dem Label ein Jump, da passiert nichts. In C++ oder so mit Initialisierung von Parametern, da hat man manchmal mehrere Einsprungpunkte von einer Funktion.
Achso, wo ich dann das schon wieder links wirklich habe, ist, wenn ich so eine Kaskade habe, wo ich Dinge im Federfall aufräume. Also sowohl wenn ich jetzt bei C++ implizit oder bei C explizit.
Ja.
Aber das ist ja, das ist Code, den ich hoffentlich nicht so oft anspringe, den könnte ich einfach
Also du siehst, ich denke drüber nach, weil ich vorher noch nie drüber nachgedacht habe. In der Praxis war es nie ein Problem. Also das Einzige, wo man es selber merkt, ist diese Konstruktion, zwei Labels, ein Sprung. Da kommt man die zweimal in einem kurzen Teil und einem langen Teil. Du hast recht, das könnte auch einem kurzen, einem langen, einen noch längeren Teil ausarten. In der Praxis, mag sein, aber kein Problem. So, jetzt die Frage natürlich, gehen wir die einzelnen Blöcke mal durch, wie könnte man sie dann jetzt kompilieren? Also, linke Seite jeweils das, was wir uns gerade ausgeguckt haben, was der eigentliche Block ist. Auf der rechten Seite das, was jetzt ein Just-in-Time-Compiler daraus machen könnte. Jetzt mal so als Beispiel. Ja, wenn ich dann die Konstante 1 in mein Register haben will, okay, Register kann man nicht benutzen, die braucht der Just-in-Time-Compiler selber, aber wir können stattdessen sagen, naja, kopiere die 1 in eine Variable, in der ich mein Register speichere. Das ist jetzt eine Speichervariable, das wäre hier ein Register. 1 nach ECX, naja, 1 in ein Speicher und fertig. Ja, und was machen wir aus dem Jump? Aus dem Jump machen wir dann ein Kopiere, eine Konstante in mein Instruction Pointer. Ja, und dann ist der Block zu Ende, sprich, ich springe wieder zurück in meine Hauptschleife und die Hauptschleife kann jetzt gucken, was in dieser Variable direkt Instruction Pointer steht und sich da dann wieder was kompilieren und da dann entsprechend hinspringen. So. Da lässt sich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist einfach, das ist flott. Wie viel langsamer ist es als das Original? Es sind Speicherzugriffe, ja. Insofern natürlich schon mal definitiv teurer als hier Registerzugriffe. Aber, naja, Zugriff auf die Register brauche ich natürlich ständig. Insofern, jedenfalls die Hoffnung, liegen die Dinger dann im First-Level-Cache. Also normalerweise, das ist mit einem Takt erledigt, das ist in vielen Fällen mit einem, manchmal mit zwei Takten zu erledigen. Also das sollte noch funktionieren. Jo, das geht flott. Nächster Block. Der nächste Block sieht ja ein bisschen anders aus. Ne? Da haben wir hier nur so ein klein bisschen Pillepalle. Die rechte Seite sieht definitiv größer aus. Was müssen wir da machen? Naja, erstmal müssen wir natürlich hier wirklich die zwei Operanden holen. Wie machen wir das? Naja, da müssen wir sogar erst noch eine Adresse ausrechnen. Das soll heißen, wir brauchen den Stackpointer, holen ihn uns zum Rechnen zum Beispiel nach ERX, addieren noch 4 drauf, dann haben wir die Adresse 4ESP. Ja, dann müssen wir die Subtraktion machen. Ja, Punkt, also da, das Punkt, Punkt, Punkt ist noch ein Haufen Zeug. Letztendlich schreiben wir dann irgendwas ins Zero Flag. Ja, da kommt beim Vergleich raus, ist 0 oder ist nicht 0. Ja, und was macht jetzt das Jump Not Equal? Das Jump Not Equal guckt sich jetzt das Zero Flag an, ob da eine 1 drin steht. Dann war es 0, ansonsten nicht. Ja, und jetzt können wir zwei Fälle sozusagen, ja, wenn ich springe oder wenn ich nicht springe. Wenn es nicht 0 war, dann springe ich dahin und schreibe in meinen Instruction Pointer L1. Wenn es nicht 0 war, genau, dann schreibe ich L1 rein. Wenn es 0 war, dann schreibe ich L3 nach Instruction Pointer, also die nachfolgende Adresse. Also der Teil hier unten, das ist das Jump Not Equal. Der Teil da oben ist das längliche Compare. Was man sieht, nicht so wie gerade eben, so schön, so mehr oder weniger aus einer Instruktion wird eine andere. Sondern hier aus einem Compare werden, oh, weiß nicht wie viel es wirklich werden, keine Ahnung, 10, 20 Instruktionen. Aus einem kleinen Jump Not Equal werden hier die, ja, was sind es, 6 Instruktionen. Nicht unerheblich mehr, logisch. Jo. Ja, das kann man jetzt so weitermachen. Also im Prinzip habt ihr, glaube ich, verstanden. Den dritten Block, also wie man den dritten Block jetzt umwandeln könnte, glaube ich, ja, also man müsste sich holen ECX, ERX aus den zwei Speichervariablen, man müsste sie multiplizieren und das Ergebnis wieder in eine Speichervariable schreiben. Inkrementiere ECX, da könnte ich die Speichervariable inkrementieren. Oh, und den Teil, den haben wir gerade schon gesehen. Jetzt haben wir gesagt, wir würden ja vielleicht eigentlich gerne die Blöcke ein bisschen länger machen. Ne? Weil der Block an sich, das sind ja nur 4 Instruktionen, da ist mit der Optimierung nur bedingt was zu machen. Ja, ich sage, man kann auch eben, also die Compiler-Techniker nennen das ein Loop-Unrolling, allerdings Compilerbauer machen das in Hochsprache, das geht auch auf Assembler-Ebene. Was könnte man machen? Ja, man könnte praktisch diesen Block zweimal hintereinander schreiben. Wo muss ich nur ein klein bisschen umbauen? Ja, was muss ich ändern? Ja, die Idee ist ja, ich springe immer dann nach oben, wenn die Bedingung erfüllt ist. Ich kann es auch umformulieren, ich könnte sagen, naja, ich verlasse den Block, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Und deshalb könnte ich hier das Jump Not Equal umbauen in ein Jump Equal. Also normalerweise laufe ich runter und würde wieder hochspringen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wenn sie nicht erfüllt ist, verlasse ich den Block. Ich mache den Block noch einmal und wenn die Bedingung erfüllt ist, dann springe ich wieder nach oben. Und dann habe ich praktisch den Block zweimal reinkommen. Ja, und das könnte natürlich eventuell was sein, um die Performance ein bisschen zu pushen. Ja, gerade was ich vorhin so gesagt habe, ich muss eigentlich immer wieder Blöcke suchen, wo es weitergeht.
Ja. Wenn ich an der Stelle erkenne, dass hier ein Schleifenzähler ist, könnte ich den Code ja sogar ohne Sprünge in der Mitte kriegen, mit dem erledigt, die ich wieder einspringe.
Ja, ja, könntest du machen. Gut, jetzt immer wieder die Frage, wie viel Magie packe ich in meinen Compiler rein? Ich darf nicht zu viel Magie reinpacken, weil sonst dauert das Kompilieren zu lang. ist immer so ein Update. Jo, könnte man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Also ich könnte meine Blöcke im Prinzip verlängern, wenn ich dann. Jo, und jetzt kommen wir zu was, ja, von der Performance her schon fast das wichtigste Kapitelchen. Was mache ich jetzt, wenn ich ganz viele kurze Blöcke habe? Wir haben vorhin gesagt, ja, im Wesentlichen werde ich dann Blöcke suchen. Ich werde nicht im Wesentlichen Blöcke ausführen, sondern im Wesentlichen Blöcke suchen zum Ausführen. Ja, bisher haben wir gesagt, naja, am Ende eines Blockes schreiben wir einfach den neuen Instruction Pointer in unseren Simulationsvariable und kehren in den Hauptblock zurück. Manchmal sieht es natürlich auch so aus, ich glaube bei so einem berechneten Sprung, da steht dann irgendwie drin, ja, kopiere irgendeine berechnete Variable in meinen Instruction Pointer und kehre dann zurück. Die Idee wäre jetzt folgendes. Ich kompiliere mein Blockende immer ein bisschen anders. Ich kompiliere es so, ich schreibe ein L, ich hänge an meinem Block unten dran ein L1 und da steht Jump nach L2. Und dann das L2 ist im Prinzip das, was wir schon kennen, irgendeine Konstante in meinen Instruction Pointer und zurück. Aber als mein Block berechnet noch zusätzlich einen Return-Wert. Und was ist mein Return-Wert? Der Return-Wert ist die Adresse von dem Jump. Wozu soll das gut sein? Ja, und da ist die Idee, wenn ich denn aus meinem Block zurückkehre, dann weiß ich, wo ich aus dem Block rausgefallen bin. Und ich kenne den neuen Instruction Pointer. Dann ist die Idee, man könnte dann doch mit Hilfe des neuen Instruction Pointers suchen, wo es weitergeht. Und wenn ich weiß, wo es weitergeht, dann trage ich hier oben einen Sprung ein, der gleich dahin führt. Was würde dann passieren? Beim ersten Mal mache ich diesen Quatsch, so wie er hier steht, suche den Nachfolgeblock in meiner Hauptschleife und trage die Adresse von meinem Nachfolgeblock da oben wieder ein mit dem Sprung. Beim zweiten Mal, wenn ich in diesen Bereich komme, dann mache ich den unteren Teil gar nicht mehr, sondern ich springe gleich weiter. Ja.
Könnte man nicht für den mittleren Fall auch sowas machen, nur dass da halt noch ein Compare mit reinpatchen, das schaut, ob wir tatsächlich in dem Fall sind, den wir schon mal hatten. Also
eine Art Sprungvorhersage.
Ja, genau.
Ja, könnte man machen, sicher. Ne? Aber das wäre ja sozusagen die andere Variante, wenn ich dann nicht weiß, wo es weitergeht, dass ich dann als Return-Wert von meinem Block einen Null-Pointer zurückgebe und sage, den kannst du nicht verbinden. Ne? Typischerweise beim Return jedes Mal anders oder bei irgendeinem Jump-Sternchen eher X, weiß ich auch nicht, wird berechnet. Dann sage ich, dann gebe ich der Hauptschleife einfach einen Null-Pointer zurück und dann trage ich den Nachfolgeblock eben nicht ein. Das Verblüffende ist, diese kleine Änderung verdoppelt die Simulationsgeschwindigkeit. Also lohnt sich, ne? Definitiv. Jo, jetzt haben wir aber wieder unser Problem. Haben wir wieder unser Problem, jetzt haben wir Schleifen. Ja, jetzt können wir zwar im Prinzip alle unsere kleinen, haben wir mal hier bei unserer Fakultätsfunktion, die wir vorhin hatten, da haben wir vier kleine Blöckchen. Die vier kleinen Blöcke, die können wir jetzt alle miteinander verketten. Und er springt dann immer direkt von einem Block zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Er kehrt in die Hauptschleife überhaupt nicht wieder zurück. Mit dem Vorteil, die Performance ist gigantisch. Mit dem Nachteil, die Interrupts sind weg. Die dürfen nicht weg. Nicht alle. Ja, jetzt hat irgendjemand vorhin gesagt, naja, man könnte doch einen zweiten Thread beauftragen, wenn da ein Interrupt kommt, dann unterbricht doch mal diese Kette. Ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hat, weißt du? Man könnte doch irgendwo so eine Art Knob einbauen und das Knob, das könnte ich dann patchen, zum Beispiel durch ein Red. Oder, andere Variante, wenn wir uns das hier angucken, was haben wir hier? Ein Knob. Das kann man patchen durch was anderes. Was wäre das andere? Das andere wäre ein Jump L2. Ich kann das Jump L2, was ich hier vorher mal gepatcht habe, dass er direkt woanders hinspringt, kann ich wieder zurückpatchen und kann das Jump L2 da wieder einbauen, sprich das Knob wieder einbauen, und wenn das Knob wieder drin steht, dann kehrt er auch mal wieder in die Hauptschleife zurück. Und das ist die Idee von QEMU. Okay, Sie machen es jetzt nicht durch einen zweiten Thread. Brauchen wir in diesem Falle nicht, weil, also jedenfalls in der Intel-Welt, in der Linux-Welt nicht, in der Windows-Welt ja, Windows braucht für sowas einen zweiten Thread. Linux-Welt, da können wir auch einen Signal-Händler nehmen, wenn nämlich der Signal-Händler jetzt aufgerufen wird, beispielsweise durch einen Interrupt, Ctrl-C oder so, dann kann ich mir ein Signal zustellen lassen und im Signal-Händler kann ich jetzt diese Verkettung wieder rückgängig machen. Ach, muss ich denn alles rückgängig machen? Ich habe ja nicht nur ein so ein Ding gepatcht, ne? Also im Fall unserer Fakultätsfunktion haben wir vorhin gesehen, 4 Blöcke. Ich habe 4 miteinander verkettet. Ja, und es gibt wahrscheinlich noch irgendein Hauptprogramm, was meine Fakultätsfunktion nochmal wieder aufruft. Das habe ich auch verkettet. Ich habe dann zigtausende von Blockverkettungen gemacht. Wo muss ich denn jetzt das L2 da wieder reinpatchen? Erste Variante. Genau. Also das wäre die Idee. Eine Idee wäre, ich könnte entweder alles zurückpatchen. Würde funktionieren. Allerdings patche ich da gegebenenfalls viel zu viel zurück, was ich gegebenenfalls nicht patchen müsste, weil ich bin in dem Bereich gar nicht. Würde reichen, praktisch den Block, wo ich gerade bin, da das Ende zu patchen, dass ich auf dem Block wieder in die Hauptschleife zurückkehre. So, hast du recht. Dann die eine, und wie kriegen wir diesen einen Block? Ja, den einen Block kriege ich im Prinzip durch einen Instruction Pointer, wo ich gerade bin. Woher kriege ich einen Instruction Pointer? Ja, der Signal-Händler kriegt als irgendwo auf dem Stack liegt als Parameter die Rückkehradresse. Das ist ja ein ganz normales Unterprogramm. Jo, das ist die Variante, wie QEMU das macht. Mit letztendlich schöner Performance, das geht flott. Es geht sowohl flott beim Verketten als auch Verkettung aufbrechen. Ja, eine Instruktion patchen und fertig. QEMU hat dann allerdings das Problem, andere Rechnerkomponenten rechnen gar nicht mehr. Also wenn ich eine Platte simulieren will, die nach einer Millisekunde ihre Daten liefert, geht nicht. Die kann nur reagieren in dem Moment, wo die CPU mit In- und Out-Befehlen auf die Platte zugreift. Da kann ich dann simulationsmäßig alles Mögliche machen. Aber wenn ich mit dem In-Out fertig bin, dann rechnet die CPU wieder und dann unterbricht sie keiner. Es sei denn ein Tastendruck, aber wenn der Nutzer nicht Taste drückt, dann passiert da nichts. Soll heißen, andere Rechnerkomponenten, Platte, Grafikkarte, Netzwerkkarte, wie sie alle heißen, die reagieren praktisch sofort. Ich schreibe den Befehl rein, lies mal einen Block. Ja, dann ist der Block auch sofort da, weil später kommen kann er nicht. Das ist zum Teil doof. Ne? Eine echte Platte liefert einen Block nicht sofort. Man könnte sich dann natürlich irgendwie einen Timer aufziehen und den Timer sagen, ja, liefer mir mal ein Signal nach einer Millisekunde. Das ist allerdings jetzt wieder der Overkill, was jetzt Betriebssystemaufrufe angeht. Ne, für jeden Block einen Timer aufsetzen, Interrupt entgegennehmen, da ist das wieder vielleicht frei. Jo, andere Variante wäre, und das machen wir jetzt bei V-Machine, kleine Änderung. Wir haben hier nicht direkt einen Sprung woanders hin, sondern wir dekrementieren hier eine Variable und springen woanders hin, nur dann, wenn die Variable nicht 0 ist. Ne? Also wir sagen so von der Idee her, wir zählen bei jedem Blockdurchlauf die Variable ein runter, und wenn wir bei 0 angekommen sind, dann kehren wir auf jeden Fall ins Hauptprogramm zurück. Gut, und die Variable, die setzen wir halt, bevor wir diese Kette starten, auf 100 oder was. Und dann kann er halt 100 Blöcke ausführen, und wenn er 100 Blöcke gemacht hat, dann kehrt er auf jeden Fall ins Hauptprogramm, in die Hauptschleife zurück. Jo, das ist, und das ist das Schöne, das Ganze ist deterministisch. No, das passiert jetzt nicht irgendwann so, QEMO oder wann der Signalhändler jetzt mal kommt, weiß denn ich. Ne? Da hat das Betriebssystem noch alles Mögliche mitzureden. Bei V-Maschinen, ja, wenn ich von 100 runterzähle, dann weiß ich, wann ich bei 0 angekommen bin.
Ja. Du merkst ja, dass bei QEMO der Anspruch ist, einmal eine Emulation zu machen, die gut genug ist, dass Betriebssysteme darauf laufen. Aber der Anspruch ist ja ganz oft nicht, das Verhalten von der Hardware möglichst akkurat nachzubilden.
Ja. Was in vielen Fällen auch gut funktioniert, weil die PC-Hardware so schwammig formuliert ist, so schwammig spezifiziert ist. Ihr wisst selber, es gibt ja wie viele tausend Hersteller von PC-Komponenten. Jeder hat den Standard so ein klein bisschen anders ausgelegt. Dementsprechend müssen Betriebssysteme sowieso mit mehr oder weniger allen klarkommen. Und dementsprechend natürlich dann auch mit mehr oder weniger jeder Simulationsart. Jo. Gut, also hier nur für euch zur Info, so kann man es machen, so kann man es machen. Jo, also jetzt brauchen wir nur noch, also jetzt haben wir, sagen wir mal, die meisten Probleme gelöst, die meisten. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, wie generieren wir den jetzt Code? Also vorhin habe ich euch mal kurz gezeigt, wie so ein Code aussehen könnte hier, ne? Den wollen wir jetzt aber ja nicht irgendwie von Hand, sondern muss er ja automatisch machen. Jo, also erstes, was man sich überlegen kann, wenn man jetzt so anguckt, was Intel, AMD und so alle können, ja, Größenordnung mehr als 1000 Instruktionen gibt es. Es gibt die 256 ursprünglichen, dann habt ihr gesehen, mit 0F kann man umschalten auf den zweiten Befehlssatz, das sind noch 256, und dann kommen noch MMX und SSE und die ganzen Erweiterungen dazu, dann sind wir bei also Größenordnung 1000, ein paar mehr. Dann habt ihr gesehen, für die einzelnen Instruktionen gibt es ja jetzt nicht nur die Instruktion als solche, sondern es gibt die Instruktion ja noch mit verschiedenen Adressierungsarten. Ich kann zwei Register zusammen addieren, oder ich kann Register mit Register indirekt irgendwas zusammen addieren. Also kommt auf die CPU drauf an, aber so eine Handvoll Adressierungsarten gibt es. Wenn ich das alles zusammen multipliziere, dann bin ich bei so 10.000 und noch viel mehr verschiedene Instruktionen, die es geben könnte. Ja, was haben wir vorhin gesagt? Naja, wir kleben von der Idee her für jede Instruktion so einen kleinen Codeschnipsel in unseren Cache. Wäre natürlich schön, man hätte so eine Art Pattern-Matcher, ja, wenn da 1526 steht, dann klebst du den Schnipsel in den Code. Und wenn da 2730 steht, dann nimmst du den Schnipsel. Dann brauchen wir 10.000 Schnipsel.
Also man könnte jetzt irgendwie so einen mehrstufigen Ansatz machen. So, es gibt eine Liste von sehr, sehr häufigen Instruktionen, für die kann man einfach so einen Lookup machen. So,
erkennen wir den Pattern und okay, klatschen wir einfach das Stückchen rein. Dann für einen Großteil der Instruktionen machen wir, also versuchen wir tatsächlich den x86 Opcodes zu parsen und erzeugen daraus Dinge. Und dann gibt es noch die Instruktionen, die sowieso nur in handgeklappten Assembler-Code vorkommen und die kein Compiler jemals ausspucken wird. Und für die machen wir halt notfalls irgendwie langsame Ausführungen, die wirklich einfach ausführt und Dinge sichert.
Ja.
Weil wir halt nicht für jeden Sonderfall eigene Dinge zubauen wollen.
Also in etwa in die Richtung geht's. Wir haben aber noch ein Problem. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch optimieren. Und beispielsweise, wenn man die Addition hat, die kommt ja häufig vor, fragst du?
Ja.
Das sag ich, sagst du? da würde man sagen, ja, für die Addition nimmt man Schnipsel, vorgefertigt, reinklatschen, fertig. Den kann man aber nicht mehr optimieren. Sollte ihn aber optimieren, weil bei der Addition natürlich immer sämtliche Flex berechnet werden, die wir aber vielleicht gar nicht berechnen müssen. Würde heißen, wir brauchen einen Schnipsel nach dem Motto, ja, mach die Addition mit Flex, weil wir brauchen sie. Oder wir brauchen einen Schnipsel, mach die Addition, aber ohne Flex, die brauchen wir nämlich nicht. Und vielleicht sogar auch noch, mach die Addition, aber nur das Zero-Flex. Weil danach kommt ein Jump if equal 0 oder so. Dann werden aus den 10.000 10 Millionen. Keine Chance. Okay, was ist die Idee? Wir sagen, wir unterteilen jede Instruktion erstmal in Mikroinstruktionen. Was meine ich damit? Also das ist ein typisches Konzept der Rechenarchitektur, ganz allgemein. Eigentlich alle heutigen Rechner machen nichts anderes auch in Hardware. Also für alle Leute, die irgendwas so mit Pipelining im Hinterkopf haben, naja, Pipelining, ne, in den einzelnen Pipeline-Stufen tue ich was. Naja, und das, was ich in die einzelnen Stufen mache, das sind sozusagen diese Mikroinstruktionsschritte. Beispiel, sagen wir mal, wir wollen ERX drauf addieren auf die Speicherzelle mit der Adresse 4ESP. Ja, dann könnte man sagen, ja, dann muss ich erstmal 4ESP berechnen, soll heißen, ich hole mir ESP in ein temporäres Register, addiere 4 drauf, dann habe ich die Adresse. Ja, dann kann ich mir den Operanden von da holen, soll heißen, ich mache so eine Art Load, nehme meine Adresse, die ich gerade ausgerechnet habe, von da lade ich was nach Tempel. Ja, was soll ich drauf addieren? Das ERX, das hole ich mir nach Temp 1. Dann habe ich in Temp 0 und Temp 1 die zwei Operanden. Dann könnte ich sagen, mache ich die Addition. Ich addiere Temp 1 auf Temp 0. So, dann muss ich den Kram wieder zurückspeichern. Soll heißen, ich schreibe mein Ergebnis, was ich mir da gerade ausgerechnet habe, wieder an die Adresse, die ich mir vorher schon mal ausgerechnet hatte. Jo. Könnte hier bei der Addition ja mit dabei sein.
So, ja.
Ja, das sind jetzt nur so einzelne Schnipsel, was typischerweise so eine RISC-Pipeline machen würde. So, RISC-Pipeline würde sich erstmal die Adressen berechnen, würde die Parameter holen, würde rechnen und das war halt weg.
Aber jetzt in unserem besten Time-Compiler würden wir die Flex als einzelne Instruktion haben wollen, damit wir sie nachher einzeln rausschmeißen können.
Da hast du wohl recht, genau. Nur, das war jetzt erstmal nur eine Folie, um zu zeigen, was meine ich jetzt mit diesen Mikroinstruktionen. Jo, was sind das für Mikroinstruktionen? Ja, ihr habt es gerade als Beispiel gesehen. Es sind so hohle Load. Ja. Also ich habe hier was, dass ich zwischen diesen Architekturregistern und den temporären, beziehungsweise Immediate Wert und temporär, dass ich da irgendwas machen kann. Es gibt Load und Store und auch nur Load und Store operieren mit Hauptspeicher. Ihr kennt das von RISC-Operationen. Und das Einzige, was es ansonsten zum Rechnen gibt, sind Rechenbefehle, die aber nur mit Templingern rechnen. Damit, das merkt man ja vielleicht schon, ja, die Anzahl der Befehle ist drastisch weniger geworden. Es gibt eben nicht mehr Millionen von Befehlen, die auf Speicherung machen, sondern nur noch genau die zwei. Arithmetikbefehle machen jetzt nichts mehr mit Speicher, machen jetzt nichts mehr mit verschiedenen Adressierungsarten, mit weiß der Henker was. Die rechnen nur noch auf diesen Temp-Registern. So, und dann brauchen wir noch so ein bisschen hin und her kopieren zwischen diesen Registertypen. Das war's dann. Gut, welche Arithmetik es jetzt gibt, da kann es natürlich nach wie vor viele geben. Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Rotate, Shift, was weiß ich, was es alles geben könnte. Aber alle einfach im Sinne von, ja, sie machen alle nur auf Temp-Registern. Jetzt haben wir schon mal erstens sehr viel weniger. Es ist logisch, die kommen jetzt natürlich dafür gehäuft vor. Und jetzt nach dem, gemäß dem, was du vorhin gesagt hast, die häufigen, da brauchen wir jetzt fertig kopierbare Schnipsel. Die sind jetzt alle häufig. Jetzt können wir Schnipsel basteln. Nicht mehr so viele. Spezialisiert, genau so. Das könnte flutschen. Und wir haben noch den Vorteil, wir können jetzt auch diese Mikroinstruktionen optimieren. Soll heißen, wenn dann hier bei der Arithmetik irgendwie im Flex berechnet werden, naja, nimm halt stattdessen einen Arithmetikbefehl, der die Flex nicht berechnet. Aber auch davon brauchen wir jetzt nicht unendlich viele Befehle. Es sind ja nur noch die, die mit der Flex rummachen, die da oben machen ja gar nichts mehr mit dem Flex. Jo, jetzt, du hattest richtig gesagt, naja, dann haben wir einfach so eine Art Pattern Matcher. Ich gucke mir meinen. Jetzt nicht mehr den Opcode von Intel, sondern meinen Mikro-Opcode an und nehme mir einfach und kopiere zusammen. Passt. Ein Problem. Es gibt nämlich immer so Sachen, wir haben hier ein Beispiel. Ne? Addiere Konstante 4 auf, da kann man keinen Schnipsel für produzieren. So einen Schnipsel haben wir nicht. Weil die 4 hier oben muss ja nicht notwendigerweise immer eine 4 sein, das kann auch eine 94 sein, das kann eine 83 sein, irgendeine krause Zahl. Das heißt, die Schnipsel, die wir hier haben, die müssen gegebenenfalls noch parametrisierbar sein im Sinne von Immediate-Werten. Da kann es einfach so viele geben, ja, also in manchen Fällen sind es halt 32, zum Teil sogar 64 Bit-Konstanten. Für sämtliche 2 hoch 64 Fälle Schnipsel vorrätig haben, könnt ihr euch vorstellen, funktioniert nicht. Ne? Aber der Rest funktioniert, also dafür wollen wir Schnipsel basteln, wir gucken uns an, wie das gleich funktioniert. Allerdings, und das muss man im Hinterkopf behalten, die Schnipsel müssen noch beim Kopieren modifiziert werden können. Ich kopiere mir so einen Schnipsel, der Schnipsel sagt, addiere Konstante auf Register. Aber den Schnipsel muss ich noch ändern, dass ich diesen Immediate-Wert, den ich da gerne hätte, da reingefummelt kriege. Ja, und dann sieht es so aus, also gerade eben waren wir bei 10.000 und wenn wir die ganzen verschiedenen Varianten noch dazugezählt hätten, wären wir bei 100.000 gewesen. Ja, im Fall V-Maschinen, da kann ich es mal durchzählen, da haben wir von der Anzahl der Schnipsel her jetzt 1.352 Stück. Die allerdings dann parametrierbar sind. Das macht noch keinen Spaß, die per Hand zu schreiben. Nee, definitiv nicht. Ja. Da gibt es halt in der Intel-Welt so verdammt. Okay, manche sind noch ein bisschen spezialisiert, eben im Sinne von, ich habe Arithmetik mit berechne Carry oder ich habe Arithmetik ohne Carry-Flag und ich habe Arithmetik mit Zero-Flag und ich habe Arithmetik ohne Flag. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Variationen von mir. Jo, jetzt die Frage. Okay, das hatten wir schon, ne? Also, die Idee, wir haben diese parametrisierbaren Mikroinstruktionen irgendwo rumliegen und wir haben dann eine Kompilierfunktion, die dann einfach diese Schnipselchen da zusammenklebt. Was muss dann eine Compile-Funktion jetzt machen? Ja, die muss praktisch erst einmal die Intel-Geschichten zerdröseln in Mikroinstruktionen und passend zu den Mikroinstruktionen dann wieder die Schnipsel zusammenkleben. Und das kann man sich vorstellen, das ist, ne, ihr wisst, wie kompliziert diese Befehle aufgebaut sind, nicht so einfach. Dementsprechend V-Maschinen so Größenordnung 7000 Codezeilen, den Code auseinanderzudröseln und hinterher wieder Schnipsel zusammenzukleben und zu optimieren. Jo, da gibt es jetzt aber eine schöne Idee von den QEMU-Leuten, die gesagt haben, naja, jetzt das in diese 1300 irgendwas Schnipsel in Assembler zu schreiben, kann man vergessen. Also, kann man machen, aber man wird Fehler machen und wenn in dem Code Fehler sind, wie findet man die? Ein Debugger? Debugger geht nicht. Warum geht Debugger nicht? Naja, Breakpoints haben wir nicht. Wie soll ich einen Breakpoint in einem just-in-time kompilierten Code reinstellen? Es gibt da keine Funktion, wo ich sagen kann, da möchte ich gerne einen Breakpoint. Und da der Code sich ja dynamisch ständig ändert, kann ich jetzt auch nicht sagen, an Adresse 2487, da noch ein Breakpoint. Da eine Mikrosekunde später steht da schon ganz anderer Code wieder. Das funktioniert nicht. Ja, und da haben die Leute von QEMU gesagt, der Fabrice Bellard, glaube ich, war das. Ja, sonst, ne? Manche Leute von euch kennen den vielleicht, Paradiesvogel der Informatik. Der hat gesagt, naja, dann programmieren wir doch die Mikroinstruktionen als C-Funktion. Wenn man jetzt sagt, er soll ein, sagen wir mal, wir brauchen eine Addition und die soll zwei temporäre Variablen zusammen addieren und das Ergebnis in eine dritte schreiben, das kann ich mit einem C-Programmchen machen. Das Dumme ist nur, jedes C-Unterprogramm hat natürlich am Ende ein RET. Wenn ich jetzt solche C-Unterprogramme zusammenklebe, dann wird da nicht ein Block draus, sondern es wird immer ein Schnipsel, RET, Schnipsel, RET, Schnipsel, RET. Das heißt, es ist kein Block als Ganzes. Aber die Idee ist dann, man schreibt ein kleines Tool, was diese kleinen Unterprogramme hernimmt und das RET am Ende wegschmeißt. Das ist die Idee. Funktioniert nur leider nicht. Gucken wir uns das gleich noch an. Also erstmal, wie würde man das schreiben? Naja, beispielsweise haben wir so ein Schnipselchen, addiere eher x auf die temporäre Variable 0 drauf. Na gut, jetzt haben wir natürlich vielleicht mehrere CPUs, insofern haben wir jetzt auch diese Zustandsstrukturen. Also würde ich sagen, ja, wenn ich diese CPU mit diesem Zustand diese Instruktion ausführen lassen möchte, ja, dann würde ich sagen, als C-Programm, ich nehme den Zustand, Pointer, nehme die Variable draus und darauf addiere ich von der CPU den RX. Ja. Das könnte man natürlich schön in C hinschreiben. Wenn man sich das jetzt anguckt, was jetzt der, sagen wir mal, GCC bei rausspuckt, der holt sich erstmal vom Stack diesen Pointer auf den Zustand. Dann holt er aus dem Zustand raus das ERX irgendwo hin und addiert den Wert, den er sich da rausgeholt hat, auf die Temp-Variable von der Struktur, die in ERX oder Pointer drin steht. Und dann kommt ein RET. Ja. Was jetzt unser Tool macht, schmeißt im Prinzip nur das RET weg. No, dann haben wir einen Schnipsel, diesen Schnipsel hier. Den könnte man jetzt an der Stelle, wo so eine Addition ERX mit Temp 0 vorkommt, reinkleben könnte. Okay, das mit dem Flex fehlt noch. Habe ich immer weggelassen, das ist das Beispiel zu groß. Wenn man sich das jetzt anguckt, dann merkt man allerdings, jeder von den Schnipseln fängt erstmal damit an und holt sich vom Stack den Pointer auf den Zustand. Und wenn ich die Schnipsel zusammenklebe, immer die erste Instruktion ist, hole diesen Zustandspointer, hole den Zustandspointer, hole den Zustandspointer, hole den Zustandspointer. Also, das nächste noch, wo ist es? Diese Variable hier, die wird millionenfach benutzt. Wir haben, sagen wir mal, drei temporäre Variablen, wo ich meine Parameter für die Addition reinhole, mit denen ich rechne, wo ich das Ergebnis wieder rausschreibe. Und die Dinger werden natürlich ganz massiv gebraucht. So, und da kann man dann sagen, naja, dann nehmen wir doch diese Zustandsvariable und diese drei temporären Register als sogenannte globale Registervariable. Was ist eine Extension vom GCC? Kann oder ECC, sonst kenne ich keinen Compiler, der das macht. Da kann ich hinschreiben, naja, ich habe eine globale Variable namens State. Und der Pointer liegt im Register EBP. Ich habe eine globale Variable temp 0 und die liegt immer im Register EDI und temp 1 in ESI. Gut, dann wäre es einfach ein bisschen anders hingeschrieben in C. Ich brauche jetzt keinen Parameter übergeben, weil das ist jetzt eine globale Variable. Und mein Temp 0, Temp 1, Temp 2, wie sie alle heißen, sind jetzt auch globale Variablen. Also habe ich jetzt hier den State-Pointer nicht mehr davor. Addiere einfach nur noch so. Gut, als C-Programmierer macht das jetzt nicht den großen Unterschied gegenüber vorher. Aber wenn ich das jetzt vom C-Compiler kompilieren lasse, dann generiert er mir folgenden Code. Dann der Zustandspointer, der steht schon in EBP, den brauche ich nicht vom Stack zu holen. Meine Temp0-Variable liegt schon in EDI, die brauche ich nicht mehr zu holen. Soll heißen, ich kann einfach mit einer Addition alles erledigen. Okay, dann kommt noch ein Ret, das Ret schmeißen wir weg. Und was übrig bleibt, ist wirklich nur noch eine Assembler-Code-Zeile für diesen C-Code-Schnipsel. Das ist natürlich eine feine Sache. Also kleiner geht es nicht, kann man sich vorstellen. Jo, funktioniert aber nicht. Warum nicht? Kleines Beispiel. Also wenn ich sage, nee, ich bräuchte einen Schnipsel, der Temp 0 durch Temp 1 teilt, dann schreibe ich irgendwas hin. Wenn Temp 1 0 ist, dann generiere ich irgendwie eine Exception und sonst nichts. Ansonsten mache ich die Division. Sieht doch schick aus, oder nicht? Ja, wenn ich das jetzt aber dem GCC gebe, dann macht der GCC das draus. Wenn der Parameter 0 ist, nee, wenn er nicht 0 ist, dann dividiere ich und kehre zurück. Wenn er allerdings 0 ist, dann merke ich mir Exception und kehre zurück. Ja, was habe ich mal vorhin gesagt? Was macht unser Tool? Das Tool macht das Ret am Ende weg. Einfach mal noch ein Ret über. Und das Ret in der Mitte, das kann ich nicht rauslöschen. Wenn ich das Ret in der Mitte rauslösche, ja, dann würde ich die Division trotzdem noch machen. Das geht nicht. Also, was machen wir? Ein Problemchen, müssen wir noch was überlegen. Anderes Problemchen, so ähnlich. Wenn er ein bisschen anders optimiert, dann macht er sowas ähnliches wie gerade eben. Wenn nicht 0, dann macht er die Division und springt zum Ret. Gute Frage. Ob er das tut, warum er das tut.
Und ein Kürzer ist ein Jump auf. Noch ein Sprung weniger. Wieso?
Frag mich nicht nach der Weisheit eines GCC, ne? Der GCC, ja, wenn man ihm nichts sagt, und das ist das Problem an der Stelle, wo war's? Der GCC geht, wenn man ihm nichts anderes sagt, immer davon aus, dass der IF-Fall wahrscheinlicher ist als der NF. Und insofern versucht er den IF-Fall möglichst klein zu kriegen. Und den Else-Fall, den hängt er dann gerne unten dran, weil dann nämlich der Else-Fall nicht in dem Cache-Teil ist, den ich häufig brauche. Weil der häufig durchlaufen wird, meiner Meinung nach. Jo, das ist so ein Problemchen. Wir haben noch mehr. Wenn ich ein Unterprogramm habe, was ein anderes Unterprogramm aufruft und dann zurückkehrt, das macht der GCC so, dass er sagt, naja, dann baue ich halt gleich einen Jump ein. Was aus seiner Sicht durchaus richtig ist, ne? Dann nehme ich halt, also statt dass ich jetzt mit Call nach Bar hüpfe, das Bar macht einen Red hierhin und ich mache einen Red zurück, kann ich auch sagen, er springt halt dahin und das Red von dem Bar, das kehrt dann sowohl als Bar als auch aus Fu zurück. Aus C-Sicht völlig in Ordnung. Für uns natürlich unbrauchbar, weil wir wollen das Red am Ende wegschneiden, aber da ist kein Red. Das Jump am Ende wegschneiden können wir nicht, weil das brauchen wir noch. Ja, und da gibt es noch ein paar mehr von der Art. Und das Dumme ist, und das merken wir bei V-Maschinen und bei QEMO im Prinzip genauso, jedes Mal, wenn ein neuer GCC rauskommt, liegt einem der ganze Code um die Ohren. So, hatten wir jetzt gerade wieder Debian oder Debian und oder Ubuntu sind umgestiegen auf den GCC 5.2 von 4.9 oder was das war vorher. Ja, geht nicht mehr. Weil neue Optimierung, das Red steht nicht mehr da, wo man es erwartet. Das, ja, da macht andere Optimierung. Sagen wir mal so. Ja, was machen wir und was machen die QEMO-Leute? Ja, wir lösen es dadurch, dass wir sagen, lieber GCC, du kannst ganz toll optimieren, aber lass bloß sein. Ja, wir schalten alle Optimierungen aus, die der GCC hat. Fast alle. Also wir gucken uns mal an, was er denn alles so kann und alles, was irgendwie was Böses machen könnte, das schalten wir aus.
Ja. Ich glaube, das Beispiel auf der vorherigen Folie mit dem innenliegenden, das mit dem innenliegenden Red, also wo man Jump nach oben wieder drin Red machen. Ich glaube tatsächlich, dass das verschwindet, wenn man also in so einem Trivialfall verschwindet, wenn man GCC optimieren lässt. Weil standardmäßig halt eben annimmt, dass das hinter dem Label L1 mehr stehen könnte als nur das Red. Und wenn er dann optimiert, sieht er, dass da nur das Red steht und dann ersetzt er das Jump durch den Red. Gut, in dem Fall, wenn bei dem Red tatsächlich noch irgendwie 10 Instruktionen stehen, dann würde das auch so stehen bleiben.
Genau.
Aber das ist tatsächlich typischer O0-Code, der mit Optimierungen verschwindet.
Das Problem ist, wir haben keinen Einfluss drauf.
Ja, klar.
Ne? Was er wirklich macht, weiß dann ich. Die Weisheit der GCC-Programmierer, ich habe keine Ahnung, was sie sich nächste Woche noch an neuen tollen Optimierungen ausdenken. Wie gesagt, das meiste haben wir gelöst, dadurch, dass wir gesagt haben, keine Optimierung. Und einen Teil haben wir durch ein Inline-Assembler gelöst. Ein Inline-Assembler-Statement, was portabel ist. Wie kann der Inline-Assembler portabel sein? Ja, ich zeige es euch. Nämlich, wir haben beispielsweise dann hingeschrieben, irgendwie so, wenn ja, Divisor 0, dann macht das. Else, was weiß ich, EHX durch gleich Divisor. Ja, und jetzt möchte ich genau das vermeiden, dass er hier so irgendwie so kreuz und quer rumspringt und nicht unten raushält. Ich möchte jetzt, dass er unten noch was tut. Und ich möchte ihn zwingen, das unten stehende noch zu machen. Wie kann man das machen? Da ist eine Idee, ich schreibe hin. Asen, Assembler Statement. X. Der GCC kann in den Assembler nicht reingucken, das interessiert ihn nicht. Das spuckt er einfach so wieder in das Assembler-File raus, wie es da steht. Ja, und jetzt kann er nämlich nicht einfach hier oben sozusagen ein Red einbauen, weil dann würde er da unten ja nicht mehr vorbeikommen. Er kann hier nicht mehr einen Sprung nach oben einbauen, weil er soll da unten ja noch vorbeikommen. Okay, allerdings sieht er das Assembler-Ding, das kann man ja, also steht jedenfalls nichts dabei. Das Ding braucht ja keine Variablen, die vorher berechnet werden müssen. Dann kann er das in seinem Code verschieben. Würde heißen, er würde das wahrscheinlich vorziehen. Wollen wir auch nicht. Also, müssen wir eben noch sagen, das ist ein Volatile-Ding. Und dann geht's.
Da kannst du trotzdem duplizieren, wenn er will. Das tut im Kontroll, dass er an der gleichen Stelle bleibt, wenn man bis jetzt nicht später zweimal durchsteht.
Das könnte er vielleicht sogar tun, ja. Macht er aber nicht, kann er insofern nicht machen, als dass er nicht weiß, wie groß das Ding ist. Ne? Inline Assembler könnte ja auch ein Megabyte Code sein. Und dann zu duplizieren, wäre eine dumme Idee. Ne? Und da er da in den String nicht reinguckt, dupliziert er dann nicht, sondern macht das an der Stelle, wo es wirklich steht. Ja, genau. Ne, also, was wir gemacht haben, so ein Schweinkram, der eigentlich aus C-Sicht Quatsch ist. Compiler-Flex, Optimierung abschalten, ist aus C-Sicht und aus Performance-Sicht Quatsch. Geht aber nicht anders, sonst kriegt man diesen Code nicht so hin, dass man mit so einem kleinen Tool dieses Red und Ende abschneiden kann. Jo, okay, und letzter Schritt könnte sein, also bevor ich jetzt die Schnipsel wirklich zusammenklebe, dass ich sage, ja, wir haben unsere einzelnen Mikroinstruktionen und eine Mikroinstruktion wäre dann eben, was weiß ich, auch hier die Flex zu berechnen und dann macht er was anderes und nochmal Flex berechnen und noch was anderes, dass man dann sagt, naja, wenn hier Flex berechnen, Flexberechnungen mehrfach vorkommt, dass ich dann die ersten einfach rauskicke. Und dann klebe ich die Schnipsel zusammen. Manchmal kann man das noch zusammen optimieren. Das haben wir hier als Beispiel. Da, wenn man hier sieht, ich vergleiche eher x mit 0 und wenn es nicht 0 ist, dann springe ich. Ansonsten addiere ich was und springe dahin. Ja, was kann man jetzt weglassen? Da kann man sich überlegen, ja an der Stelle, ich springe nach L1 und da steht eine Subtraktion, was heißt, da werden Flex berechnet. Das heißt, hier oben brauche ich die Flex eigentlich nur fürs Jump Not Equal. Das heißt, ich brauche nicht alle Flex, sondern ich brauche nur das Zero Flex. Hier bei der Addition springe ich nach L2, da weiß ich nicht, okay, da muss ich dann alle Flex berechnen. Auch das kann wieder einen Haufen Zeug sparen, wenn man jetzt nicht alle Flex berechnet, weil, ne, ihr wisst, das Zero-Flex, das kann ich einfach aus dem Ergebnis berechnen, der Subtraktion, das ist pipi einfach. Irgendein Carry-Flex wäre viel, viel aufwendiger. Wenn ich dann nur die berechne, die ich auch wirklich brauche. Jo, letztes Kapitel für heute. Das haben wir gesagt, wir kleben so Schnipsel untereinander, die wir magisch vorbereitet haben, wie auch immer. Wo kleben wir die denn zusammen? Irgendwo im Speicher, ja, logisch. Wo kriegen wir den Speicher her? malloc oder ähnlich. Ja, und was sagen wir denn, den malloc, wie viel Speicherplatz brauchen wir denn?
Sehr großes Stück nehmen und dann nacheinander unsere Blöcke halt einfach hinschreiben, bis man merken würde, wo die waren. Also wenn man bei das ausgehen, dass wir einen Block länger brauchen, wenn wir ihn mal kompiliert haben. Das ist nicht, was womöglich nicht so toll ist, ja. Ja.
Also was man im Hinterkopf haben muss, wir haben jederzeit das Problem, dass immer wieder neue Codebleche dazukommen. Wir haben das Problem, alte Codeblöcke müssen invalidiert werden. Also dass ich jetzt sage, ich kompiliere einfach der Reihe nach untereinander. Ja, dann kann es mir passieren, dass ich in der Mitte was rausschmeißen muss. Und das nächste Problem natürlich, ja, wenn wir Blöcke brauchen, das muss, ne, das muss gehen wie flott. Malloc und Free könnt ihr vergessen. Viel zu langsam. So ein typisches Malloc, das guckt erstmal in einer langen Freispeicherliste, ob es nicht irgendwo mal früher einen Block gehabt hat in der passenden Größe. Der sucht erstmal. Wir dürfen nicht suchen, wir brauchen. Ne? Das Einzige, was man als positiv sagen kann, ja, wir wissen, wie groß ein Codeblock maximal sein kann. Wie groß kann ein Codeblock maximal sein?
Längste Schnipsel mal Anzahl der Instruktionen, die wir kompiliert haben.
Na, so die Idee. Längste Schnipsel, wie kriegen wir den? Na, da müssen wir uns die Mikroinstruktionen angucken. Welche Instruktionen braucht welche Mikroinstruktionen? Und die Mikroinstruktionen, die mappen ja dann auf Schnipsel. Und die Schnipsel können wir uns angucken. Die sind, keine Ahnung, 10 Byte, 20 Byte, 12 Byte, 13 Byte. So, dann gucken wir uns an, welche Schnipsel sind wie groß, welche brauche ich für welche Instruktion, dann kann ich mir das ausrechnen, welche Instruktion wie viel Platz braucht. So, wenn wir dann wissen, wie viele wir maximal haben, wir hatten ja mal so gesagt 4096, kompilieren wir maximal, wie viele Instruktionen packen da maximal rein. Das ist nicht trivial abzuschätzen, aber im Prinzip reicht uns ja vielleicht. Naja, vielleicht wollen wir nicht unbedingt berechnen, vielleicht wird uns reichen, Obergrenze. Das ist gigantisch pessimistisch. Ja, wenn wir sagen, 4K maximal zu kompilieren, wir haben gesehen, meistens sind so eine Handvoll Instruktionen, sprich so 10 Byte oder so, sprich wir haben einen Faktor 400 oder was da drin. Das ist gigantisch pessimistisch. Aber, und das hilft uns nachher, werden wir noch sehen, kann man was mit anfangen. Jo, nein, fangen wir heute nicht mehr an. Schaffen wir nicht mehr, lohnt sich nicht. Gibt soweit noch Fragen? Jo, dann solltet ihr so einen Eindruck gekriegt haben, wie so das in Time Compiling in virtuellen Maschinen grob funktioniert. Das mit der Speicherverwaltung dafür machen wir dann am Freitag. Dankeschön, wir sehen uns Freitag.